einen großen Tag. Heute haben wir jetzt Versammlung und ich freue mich für alle, die hierher gekommen sind heute Morgen, die durchgekommen sind, trotz dem Marathon und wie auch immer, verstehst du, die einfach uns erreicht haben und da ist noch die Tür verschlossen, da klopfen Leute an der Tür. Denke ich, warum kommen die Leute nicht, wo sind sie denn? Und ich höre nur Klopfen. Weißt du, aber ich bin froh für alle, die zur Tür gekommen sind, durch die Tür durchgekommen sind. Gott möge euch alle segnen. Und heute Abend haben wir Josef Hetchcock da. Also ich freue mich. Ich habe nachgerechnet, wie lange er hier zu uns schon kommt. Er kommt immer nach dem Billy. Den Billy hat mir diesen Bruder empfohlen. Er hat gesagt, weißt du, ich reiß auf, ich bringe die Leute zusammen, aber die Leute, ja, ich predige Heilung, aber das ist nicht alles. Die müssen ein bisschen mehr hören. Und er hat mir den Josef empfohlen und gesagt, ich habe einen lieben Bruder, ich kenne ihn von meinen Diensten von unterwegs, er geht in die Tiefe. So, und das ist da auch, meine Schafe hören seine Stimme, sagt der Herr Jesus. Und er spricht darüber, das ist sein Hobby, aber es gibt kein Hobby im Reich Gottes, das ist seine Berufung, das ist sein Charisma. Weißt du, jeder Prediger, jeder Evangelist hat etwas ganz Besonderes. Der eine hat Heilung, der andere hat Lehre, der andere hat ja Lob und Dank und Preis und dass Gott erhebt wird, dass Gott gelobt und Gott angebetet wird. Und der andere hat eine andere Berufung. Jeder hat so seine Berufung. Der andere hat eine innere Heilung. Weißt du, wir denken mal manchmal, weißt du, warum predigt immer das Gleiche? Billy predigt immer von der Heilung. Du kannst anfangen, wo du willst, da kommt immer auf den Punkt Heilung. Und beim Josef ist es so, er kann auch irgendwo anfangen, wo er will. Er kommt immer wieder, höre die Stimme des guten Hirten. So, das ist die Botschaft. Und das ist, worauf es ankommt, dass du Gottes Stimme hörst, dass du Gott verstehst. So, ganz herzlich eingeladen, heute Abend 19 Uhr, ruf noch ein paar Leute an, ein paar Freunde, sag ihnen, dass sie kommen. Josef kommt sehr knapp. Der hat mir heute Morgen, der Elke hat mir heute Morgen geschrieben, die werden zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags ankommen im Hotel und so weiter. Es wird sehr knapp. Er ist bestimmt schon viel unterwegs. Er kommt von Österreich irgendwo. So, er wird uns dienen. Und ich freue mich, dass wir so einen Bruder haben, der treu dem Herrn dient und der nicht aufgibt. Der ist nicht mehr der Jüngste. Wir wissen nicht, wie lange wir ihn haben werden, aber nützt die Zeit. Nützt die Zeit. So, ganz herzlich eingeladen auch für heute Morgen. Mein Thema ist, wenn Gott dein Partner ist. Wenn Gott dein Partner ist. Wir haben ein schönes Lied, das wir immer wieder mal gerne singen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Welch ein Freund. Wir haben einen guten Freund, einen guten Partner, einen guten Begleiter, einen Tröster, der Heilige Geist. Ich frage mich manchmal, warum singen wir nicht so viel vom Heiligen Geist? Denn der Heilige Geist ist genauso wichtig und eine Gottheit. Der Vater, wir singen vom Vater und so weiter. Wir danken, dass wir den Vater haben, beten sogar das Vater unser. Und wir reden zu Jesus, aber so wenig vom Heiligen Geist. Ich frage mich, obwohl wir Pfingstler sind, obwohl wir Charismatiker sind, so wenig vom Heiligen Geist. Heiliger Geist ist auch ein Freund, ein sehr guter Freund, sogar ein Tröster. Und er bleibt bei uns ewiglich, nicht nur während der Erdenzeit, während wir hier unten uns abstrampeln und kämpfen. Nein, der Heilige Geist bleibt bei uns ewiglich. So, ich möchte euch ganz herzlich einladen zu diesem Thema. Ich lade auch, aber auch dann am Mittwoch ein sehr gutes Thema. Ich spreche den ganzen Monat August über Gebet und am Mittwoch, und ich denke, es wird ein Stück Fortsetzung sein, denn ich habe ja über die Themen gebetet, lieber Gott, was soll ich sagen, worüber soll ich predigen? Und Josef wird hier, hört die Stimme Gottes, seine Botschaft haben und meine Botschaft wird am Mittwoch sein, Gebetshindernisse. Du glaubst gar nicht, wie viele Gebetshindernisse da sind im christlichen Leben. Streit, Zank, Eifersucht, Neid, so dass nur diese äußerlichen Dinge, aber dann Zweifel und dann, ja, dass wir uns gar keine Zeit nehmen, dass heutzutage wird kaum noch durchgebetet. Man lobt und preist und dankt und was weiß ich und hüpft und tanzt, aber das ist Durchbeten, das ist anhaltende Beten, bis wir es haben. Und für mich ist das Gebet erst Gebet, wenn ich die Antwort bekomme. Wenn ich das Geld in der Hand habe oder das Brot oder den Fisch, oder die Fische oder was auch immer sein mag, erst dann, wenn ich die Resultate habe, dann bin ich erst am Ziel angekommen. Nicht nur, dass ich sage, ich mache das. Ich habe ein Bild dieser Tage bekommen und auch dieses Bild verwendet. Viele Leute, die möchten gerne auf dem Pferd reiten. Und da gehen sie auf dem Jahrmarkt, verstehst du, es gibt diese elektrischen Pferde. Weißt du, da drückst du auf den Knopf und dann, der wackelt mit dem Schwanz, der geht drauf und runter. Aber das Ergebnis ist, wenn dieses ganze Gehüpfe vorbei ist, bist du auf dem gleichen Platz, bist nicht weitergekommen. Aber ein richtiger Reiter, wenn er reitet, der ist irgendwo hingekommen, der hat ein Ziel erreicht, der hat was erlebt. Also nicht nur gehopft, so ein bisschen auf und ab, auf und ab, auf und ab. Und Gott will uns mehr geben als nur auf und ab. So, wenn Gott dein Partner ist, dann mach dir große Pläne. Denk groß von Gott. Wir haben gesungen, wie groß ist mein Gott? Verstehst? Dann überleg einmal, was sollst du als Kind Gottes? Du sollst auch ein großer sein. Weißt du, sein Name wird geheiligt und dein Name soll auch geheiligt werden. Und du sollst auch bekannt werden für den Herrn und mit dem Herrn. Denke groß, plane groß. Traue Gott was zu in deinem Leben. Sei nicht so ängstlich und nicht so kleinkariert. Ach weiß, wir sind ein kleiner Haufe. Wir sind nur ein paar Hanseln. Und was weiß ich, verstehst du? Bedauere ich nicht so viel. Wir sind reich in Gott. Wir sind reich in Gott. Ich werde nie vergessen, als ich zur Pfingstgemeinde kam, dann, weißt du, die Versammlung waren ein paar ältere Menschen und da steht vorne ein älteres Ehepaar und die singen und die Frau spielt und der Mann singt. Das war ein ehemaliger Eisenbahner, wie ich nachher festgestellt habe, Frührentner. Und er singt, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und Mutti, nochmals, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und es ging permanent, die haben nicht mehr aufgehört zu singen, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und ich sag dir auch, dein Vater im Himmel ist auch mehr wie ein Millionär. Er hat Gold und Silber gehört, mir die ganzen Ochsen und die ganzen Bäume, Pflanzen, alle Fische in mir, alles gehört ihm. So, denke groß, denk nicht kleinlich. Fang an, so richtig im Glauben zu leben. Weißt du, das ist im Glauben leben. Mein Gott ist ein großer Gott. Oh, er heilt Kranke. Er hat alles geschaffen. Die Berge, das, ja, die Berge erzählen, singen wir auch in einem Chorus. Und die Täler verkünden. Die Wiesen, die Blumen, die Spatzen. Aber ich will hier über Gott als Partner sprechen. Und lese eine alte Geschichte aus dem Richterbuch, Richter 4, Vers 7 und folgende Verse. Da ist dieser Barack, nicht Barack Obama. Weißt du, Barack, so hieß er damals, ein Richter, aber der war ein bisschen zu, ein bisschen labil, ein bisschen schwach, so wie wir auch manchmal sind als Kinder Gottes. Und er muss gegen diesen Sisera kämpfen. Und dieser Sisera ist, der hat 900 Streitwegen, verstehst du, das wären heute 900 Panzer. Und die Juden damals, die hatten nur Knüppel und sonst nicht viel an guten Waffen. So, und der hat Angst, wie soll ich machen? Die kommen und die holen unsere Ernte ab, die kämpfen gegen uns. Und da ist eine Frau, und ich werde heute über eine Frau in der Bibel sprechen, Deborah heißt sie. Und diese Deborah, die ist eine Prophetin, eine Richterin. Gott gebraucht auch Frauen, meine Lieben, nicht nur Männer. Und manchmal, wenn keine Männer da sind, gebraucht der Herr Frauen, und dass sie predigen. Und wir haben sogar eine Frau mal als Päpstin gehabt in der Kirchengeschichte. So, wie gesagt, Gott gebraucht Frauen, nicht nur Männer. Aber hier dieser Barack, er war ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich so sage, Gott wird es mir vergeben, ein Schlappschwanz. Verstehst du? Weißt du, ich traue mir nicht zu, ich bin nicht in der Lage und wir sind so wenige, wir haben keine Mittel, wir haben nichts und so weiter. Und dann sagt die Deborah, du, bring 10.000 Leute zusammen, trommel sie zusammen. Dann sagt er, ja, wie soll ich das alles machen? Du siehst also, er ist sehr schwächlich, sehr gebrechlich, er ist ein von Gott Berufener, aber sehr labil. Und dann sagt dieser Barak, Deborah, wenn du mit mir gehst, dann gehe ich, dann mache ich. Nur wenn du mit mir gehst oder mit uns gehst, dann gehe ich mit dir. Und Deborah sagt, ja, Gott wird deine Feinde in deine Hand geben. Aber es ist schön und gut, aber nur dann, wenn du mit mir gehst. Und das ist diesen Gedanken, wenn du mit mir gehst, dann gehe ich. Und ich lese hier diese Bibelstelle, Richter 4, Vers 7. Ich aber will Sisera, sagt Gott, diesen Feldhauptmann dort, am Bach Kishon mit seinen Wagen und seinem ganzen Reiter hier in deine Hände geben. Ich will. Ja, ist schön. Weißt du, wir haben auch manchmal Prophezeiungen und Weissagungen, wo Gott sagt, ich werde dich heilen, ich werde dich führen, ich werde dich versorgen, ich werde dich leiten. Ja, ist schon gut. Und Barak sprach, wenn du mit mir gehst, dann will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so will ich auch nicht gehen. Eine ganz interessante Passage, ich will darüber ein paar Gedanken sagen, was mir groß geworden ist beim Betrachten von dieser Geschichte. Und Deborah sprach, ich will mit dir gehen, Aber der Ruhm wird nicht dir zufallen. Hochinteressant. Der Ruhm, der Erfolg, der Segen wird nicht dir zufallen. Auf dem Weg, den du gehst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben, der diesen Sisera mit dem Hammer erschlägt. Das ist die Geschichte. Verstehst? Und oft hat Gott ganz anders gekämpft, verstehst du? Mit schwachen, einfachen, schlichten Frauen und so weiter. Und ich werde Sisera in deine Hände ausliefern. Und so machte sich Deborah auf und ging mit Barak nach Kadesh hier. Richter 4, wenn du weiterliest. Und nachdem Ehud tot war, taten die Kinder Israel wieder Böses gegen den Herrn. Immer wieder der gleiche Zirkus. Wenn der Richter nicht mehr da ist, wenn der Pastor nicht mehr da ist, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist, wenn die Leute keinen Kontakt mehr zur Gemeinde haben, dann macht jeder, was er will. Und so passiert es. Sie taten wieder Böses in den Augen des Herrn. Und deshalb lieferte der Herr sie an Jabin und an einem kananitischen König aus. Und dass sie beherrschten, sie bedrängten. Probleme kommen nicht von ungefähr. Die kommen nicht von ungefähr. Wenn Menschen Gott verlassen, dann verlässt Gott sie auch. Ganz einfach. Ganz einfach. Und der Heerführer dieses Sisera, er war ein Spötter, ein Lästerer. Aber wie auch immer. Und die Israeliten in dieser Not, nach 20 Jahren grausamer Unterdrückung, schrien sie zum Herrn um Hilfe. 20 Jahre Unterdrückung. Du siehst, das ist schon eine lange Zeit. Ist kein Spaziergang. Kein Spaziergang. Und wir erleben immer wieder, wenn die Menschen nicht auf Gott hören, dann gibt es 20 Jahre Pech, 20 Jahre Unglück, 20 Jahre Krankheit, 20 Jahre dies und 20 Jahre jenes, finanzielle Not, Sorgen. Guck mal, nach 21 Jahren gibt es wieder eine Wende. Wenn du dein Leben anguckst, wenn du heute Probleme hast, schau 20 Jahre zurück. Was war vor 20 Jahren? Wie standst du da vor 20 Jahren? Nun, wenn du 20-jährig bist, dann... Wie war es vor deiner Geburt? Das ist aber, viele sind bei uns hier 40-jährig, 50-jährig, 60-jährig, 70-jährig. Wie war es vor 20 Jahren? Wo warst du da? Als die Mauer fiel, verstehst du? Und alle jubelten und alle jauchzten und so weiter. Als du zur Gemeinde kamst, verstehst du? Als Gott dich gerufen hat, zum Glauben kamst. Aber dann hat sich das alles so eingespielt, so sich angewöhnt. Weißt du, es ist wieder dieser Trotz da. Ich will nur ganz kurz noch ein paar Gedanken vorneweg sagen. Gott schließt Türen auf, aber Gott schließt auch Türen wieder auf. Gott schließt zu den Himmel, die Fenster des Himmels, dass kein Segen, kein Tropfen Wasser runterkommt. Dass nichts Besonderes passiert. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Die Probleme kamen. Die Feinde unterdrückten sie und raubten sie aus. Und damals gab diese Richterin Deborah, sie war eine Prophetin. Sie hat einen Geist der Weissagung gehabt. Und sie zitiert den Barak zu sich und sagt, Barak, du bist ein Berufener. Du bist ein Mann, vielleicht der einzige Mann, der noch lebt richtig, denn der Ehud war tot und so weiter. Du bist der Einzige. Du kannst noch ein paar Männer zusammentrommeln. Du könntest es. Du könntest es. Weißt du, Gott weiß, was wir können und was wir nicht können. Und Gott gibt uns diesen prophetischen Geist, dass wir plötzlich von Gott berufen werden oder gerufen werden. Und du bist der Mann, der gegen die Kananiter kämpft. Und gegen den Sisera eine Schlacht schlägt. Sie prophezeite im Sieg und gegen eine Übermacht. Weißt du, wenn Gott zu uns redet, dann haben wir nur Feinde, nur Schwierigkeiten, nur Trouble, nur Kummer, nur Ängste und so weiter. Aber Gott sagt, du wirst siegen. Wir haben ein schönes Lied, wir singen das immer wieder. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Da geht's vorwärts. Du wirst es schaffen. Aber wie? Wie? 10.000 Mann, schlecht bewaffnet, gegen so ein Heer, gegen 900 Panzer, Streitwagen, um sicher zu gehen, dass diese Prophezeiung sich erfüllen wird, knüpft Barak eine Bedingung an diesem Auftrag, wo er bekommt, Deborah, ich gehe, aber du gehst mit. Wenn wir verlieren, verlierst du mit. Deborah, du gehst mit. Deborah ist so ein Bild auf den Heiligen Geist für mich in der Bibel. Nur nebenbei, ganz schnell. Weißt du, der Heilige Geist geht mit. Der Heilige Geist ist bei uns in unseren Krisen, in unseren Kämpfen. Und Barak, sei sicher, dieser Sisera wird von einer Frau erschlagen werden. Wir haben so, liest das Buch Judith in der Bibel, auch so ein schönes Buch. Also ich mag diese Geschichten und auch, wir haben also einige so interessante Geschichten. Gott braucht nicht starke Leute, er braucht das schwache Geschlecht. Und ich sagte, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Weißt du, der Heilige Geist ist das schwache Geschlecht, von dem wir gar nicht singen. Ich habe euch ja gesagt, weißt du, wir singen kaum über den Heiligen Geist und sonst nicht. Wir machen Jesus groß, wir machen den Vater groß, aber wo ist der Heilige Geist? Das schwache Geschlecht. Mit dem Hammer. Dein Wort. Dein Wort ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt. So. Und wir lesen diese Geschichte und wir erleben da plötzlich, wie kosmische Mächte, weißt du, Steine fallen vom Himmel in der Schlacht gegen Sisera. Steine fallen vom Himmel, die Leute erschrecken und da streitet der Herr. Aber zuerst einmal müssen sich die Leute aufmachen, zuerst müssen sie was unternehmen. Gott kämpft für uns erst, wenn wir unser Teil getan haben, wenn wir diese 10.000 Leute zusammengetrommelt haben, wenn wir Gott gehorchen und in die Schlacht gehen. Dann fängt Gott an für uns zu streiten, und zwar ganz gewaltig. Und wir sehen hier, was der Barak erlebt. Interessant, Männer schlafen bei Milch ein. Diese Frau hier gibt dem Mann, diesem Sisera, Milch zu trinken und er schlief ein. Nicht nur beim Bier oder so, sondern Milch. Milch hat was auf sich, aber ich kann nicht alles so prophetisch ausbaden und austreten, also weiter, aber Milch, so Kindernahrung, für Kälber ist Milch gut, aber verstehst du, da kriegt dieser Kämpfer Milch, verstehst du, und dann erschlägt die Frau den Mann. Eigentlich, wenn ich so die Bibel lese, da ist nur Mord und Totschlag. Vor allem im Alten Testament, da bist du entsetzt. Aber, lass mal, das ist die Zeit der Erdenzeit. Da ist auch Kampf. Und bei uns, wenn wir unser Leben ganz ehrlich anschauen, ist auch Mord und Totschlag. Da kämpft einer gegen den anderen. Wir müssen hier ringen. Es gibt ein Leben der Ruhe und ein Leben des Kampfes. Und das Leben ist ein Kampf, ein Krieg. So, und damit der Sieg kommt, dann musste dieser Barak alles zusammentrommeln, um die Geschichte ganz kurz zu machen. Der Herr sorgt dafür, dass die 10.000 Leute zusammenkommen. Also das nächste Mal, wir sehen beim Gideon auch wieder in der Richterzeit. Verstehst du, auch sie taten nicht mehr, was Gott wollte. Da kamen wieder die Midianiter. Und dann wurde dieser Gideon berufen. Und der hat eine Schlacht geschlagen mit 300 Mann. Aber am Anfang hat er über 30.000 gehabt. Also Gott, bei Gott ist nicht ausschlaggebend, wie groß die Herrscher ist, wie groß die Gemeinde ist, wie viel Christen da mitmachen und mitarbeiten. Es kommt auf den Einzelnen an. Der Einzelne, wie steht er zu Gott? Und es geht um den Einzelnen überhaupt, nicht um die Masse, ihr Brüder und Schwestern. Barak will nicht allein sein. Mir geht's hier um Partnerschaft. Partnerschaft, Gott an seiner Seite zu haben, ist Gott für uns. So schreibt der heilige Apostel Paulus. Wer und was kann gegen uns sein? Barak kann nicht ohne Deborah. Deborah kann nicht ohne Barak. Verstehen wir diese Geschichte? Ich habe gestern euch vom Weinstock und Reben gesagt. Jesus ist machtlos. Entschuldigung. Weißt du, wir singen von diesem großen, starken Herrn Jesus Christus. Alle Macht ist ihm gegeben. Macht liegt in Jesu Hände. Aber ich sage eins, Jesus ist machtlos als Weinstock ohne die Reben. Und die Reben sind machtlos ohne den Weinstock. Was soll der Weinstock ohne Reben machen? Und was sollen die Reben ohne Weinstock machen? Verstehst du, wir sind voneinander abhängig und so weiter. Der Christ ist ohne dem Heiland nichts und der Heiland ist ohne die Christen nichts. Die Gläubigen, die Jünger, die Nachfolger, die für die Sache Jesus sich eintreten. Und deshalb diese Geschichte hier, Barak, Deborah, dieses Gespann, sind aufeinander angewiesen, sie brauchen einander und das gibt das Optimale. Weißt Gott, bindet zwei Leute zusammen. Der eine kann das, der eine hat das und der andere hat jenes. Und jeder hat etwas. Deborah, wenn du nicht mitgehst, ich gehe auch nicht, ich mache nichts. Der Mensch braucht Ergänzung. Der Mensch braucht Ergänzung, der braucht Gott und Gott braucht den Menschen. Was würde Gott ohne den Menschen hier auf diesem Planeten machen? Das würde Urwald zunehmen, da würden wilde Tiere die Erde bevölkern. Vielleicht auch nicht, würden sich gegenseitig auffressen. Wenn Gott die Menschen nicht hätte und Gott hat den Menschen in den Paradies, in den Garten Eden gesetzt und der Mensch sollte diesen Garten bebauen und bepflanzen. Jesus braucht die Christen und Christen brauchen Christus. Wir brauchen uns einander. Geschwister, wir sind aufeinander angewiesen, auf Jesus und aufeinander. Sag nicht, ich brauche dich nicht. Ja, du brauchst jeden einzelnen Gläubigen. Und jeder einzelne Gläubige ist wichtig. Jeder einzelne hat etwas, was du nicht hast. Und das vermisst du. Und deshalb sind viele schwache und kranke und arme und mühselige und Verstorbene, weil sie ja nicht beachten den Leib des Herrn. Der Leib des Herrn sind viele Glieder. So eine Hand. Wie viele Glieder hat eine Hand? Verstehst du? Wie viele Gelenke? Wenn du ein bisschen von dem Körper des Menschen was verstehst, wie sie, jedes Glied, jedes Organ ist aufeinander angewiesen. Und genauso jeder Gläubige. Wir sind aufeinander angewiesen. Was hätte die Maria ohne dem Josef gemacht? Maria hätte Jesus nicht zur Welt gebracht ohne Josef. Verstehst? Da wäre Josef, weißt du, der Josef musste einspringen, nach Ägypten bringen und was weiß ich, versorgen. 30 Jahre lang hat der Josef den Herrn Jesus versorgt. Ohne dem Josef wäre Jesus nichts geworden. Und er war der Zimmermannssohn. Ja, er war der Maria-Sohn. Maria hat ihn zur Welt gebracht. Und so hat jeder seine Funktion. Was wäre der Adam ohne die Eva? Und die Eva ohne den Adam? Die brauchen einander. Die brauchen Ergänzung. Und wenn wir so die Bibel studieren, und unser Herr Jesus hat nicht nur die Jünger gebraucht, er hat auch eine Magdalena gebraucht. Und manchmal denken die Leute, der war vielleicht mit Magdalena verheiratet. Verstehst du? In aller Liebe, denk, was du willst. Aber die Magdalena hat sehr viel an Jesus getan. Seine Füße gesalbt, war die erste, die am Ostermorgen am Grab kam und den Jüngern verkündigt hat. Die erste Evangelistin, das war Magdalena. So, sie brauchen nicht der Petrus. Du wirst vielleicht geschockt sein, was ich dir nachher noch sagen werde. Weißt du, wir denken manchmal, der Petrus. Nee. Gott gebraucht gerade die Schwachen, die nichts sind. Weißt du, was nichts in dieser Welt ist, das hat sie Gott erwählt, in aller Liebe. Wir brauchen einander, den Partner, dass wir ergänzt werden, dass wir befruchtet werden, dass wir bereichert werden, dass wir ermutigt werden. Du, Paddock, renn, kämpfe den guten Kampf. Wir brauchen einen Partner, der uns die Türe aufmacht. Der an uns glaubt, verstehst du? Der uns was zutraut. Du brauchst jemanden, der an dich glaubt. Wenn niemand an dich glaubt, wie sollst du weitermachen? Verstehst du? Ja, ich wurschle so vor mir hin. Wenn du einen guten Partner hast, dann erlebst du große Dinge. Und ich habe mich ein bisschen Gedanken gemacht über Partnerschaft in der Bibel, in der Kirchengeschichte. Wenn ich dran denke, Franz von Assisi mit seiner Clara. Was wäre Franz von Assisi ohne seine Clara geworden? Oder Nikolaus von Flüe ohne seine Dorothea? Und Martin Luther ohne seine Käthe? Verstehst du? Sie brauchen einander. Ah, der Luther, der werde verlaust und verpinkelt. Verstehst du? Und was weiß ich was alles. Ja, aber gerade Käthe hat ihn wieder auf Trab gebracht. Und als der Martin Luther einfach vor sich sitzt und denkt, ach, alles hat keinen Wert, dann kommt die Käthe reingelaufen. Martin, hast du das Neueste gehört? Der Herrgott ist gestorben. Verstehst du? Dann sagt er, nein, das darf nicht sein. Du siehst, so haben sie sich beide gegenseitig erkennt, auch wenn es nur Vernunft-Ehe war. Verstehst du? Der Martin Luther hat nur die Käthe geheiratet, weil niemand, kein Mönch mehr da war, der sie hätte heiraten können. Dann hat er gesagt, gut, dann nehme ich sie. Nur nebenbei. Weißt du, Gott gebraucht Menschen, gute Partner, verstehst du, ist so wichtig, dass sie Partnerschaften nehmen. Barak und diese Deborah. Ein Paar, obwohl die Deborah verheiratet war und so weiter, aber Deborah, wenn wir so richtig sagen, ihr Wort, was dahinter steckt, sie heißt Biene. Die Biene, diese fleißige Deborah. Weißt du, und du weißt ja, was so eine Biene im Bienenstock ist. Die wird gefüttert, verstehst du, aber Biene. Und Barak heißt Blitz. Das ist Schnelligkeit. Ihr Mann ist tot. Und ihr Mann, sie war verheiratet, aber sie hat eine Gabe zu dienen als Biene. Und wir brauchen Bienen. Und wenn es keine Bienen mehr gibt, nach kurzer Zeit, können wir einpacken gehen. Jetzt fangen die Leute schon die Käfer zu zählen. Ja. Gottes Erscheinungen. Wieder Blitz. Das ist der Barak, aber der ist noch nicht aufgebaut und aufgemöbelt. Und wir brauchen Leute, die uns aufbauen, uns aufmöbeln. Gott erscheint durch Deborah als die Ermutigerin. Und es ist kein Zufall, dass die zwei zusammenkommen, die Biene und der Blitz, dass die zwei so gespannt werden. Und in der Einigkeit sind sie stark. In der Einigkeit. Christen sind nur stark in der Einigkeit. Und die meisten Christen kapieren das nicht. Die sind zerstritten und wundern sich, warum geht's bei mir nicht vorwärts, warum geht's bei uns nicht vorwärts, warum geht's in der Gesellschaft nicht vorwärts. Unsere Gesellschaft ist so gespalten. Weißt, wenn wir angucken, die Kirchen sind gespalten. Und deshalb wundern wir uns, dass es, ja, brauchen wir uns gar nicht wundern. Der Teufel regiert durch Trennung und Spaltung. Teile und herrsche, sagt er. Teile und herrsche. Das Freimaurerprinzip. Einigkeit macht stark. Als sie den Turm zum Himmel bauten da, die Babylonier. Und dann sagt Gott, ich muss runtergehen. Ganz schnell, ganz schnell. Denn das, was sie sich vornehmen, wenn sie eins sind, sie werden es schaffen. Und ich muss die Sprachen verwenden. Das ist ein bisschen, denn sonst hätte Jesus gar nicht kommen können. Denn sonst wäre Israel nicht gewesen, sonst wäre Abraham nicht gewesen, sonst wäre, ja, die ganze Offenbarungsgeschichte wäre anders verlaufen. Ich muss schnell die Sprachen verbinden, damit die Sache aufgehalten wird. Und sie haben einander nicht mehr verstanden und das Ding ist hängen geblieben. Ihr Schwester, es ist so wichtig, dass wir eins sind. Partnerschaft. Weißt du, nicht nur Gott. Weißt du, mit Gott kannst du leicht eins sein. Wenn du ein Einsiedler bist, irgendwo allein in einer Mansarde wohnst, ach, ich bin so glücklich, ich habe alles, was ich brauche. Komm, guck Bibel-TV, höre die Predigten im Internet. Verstehst du, ich bin gut versorgt. Ich brauche die Geschwister nicht. Nein, du brauchst Geschwister, dass die dir mal so an der Seite so einen Rippenstoß geben. Wach auf! Wach auf! Hat nicht der Hitchcock zwei Bücher geschrieben mit Wach auf? Die Zeit ist eilt voraus. Weißt du, die Zeit ist sehr kurz. Wach auf! Wir sollten aufwachen. Denn plötzlich stehst du vor verschlossenen Türen, so wie ihr heute Morgen. Verstehst du? Ist ins Schloss gefallen. Dann steht ihr da und denkt, heute ist die Entrückung stattgefunden oder was weiß ich, findet kein Gottesdienst statt. Die Tür ist zu. Ich werde es nie vergessen. Hier in Berlin, aus irgendwelchem Grund haben wir keine Versammlung gehabt, wo eigentlich regelmäßig Versammlung wäre und auch angeschrieben war Versammlung. Dann ruft mich einer an und denke, warum stöhnt der Mann am Telefon? Ich bin so froh, ich war am Gott in der Kirche und ich dachte, ihr seid schon alle entrückt. Das ist, wir brauchen einander und wir sind noch nicht entrückt. Wir werden aber im Himmel zusammen sein miteinander. Gemeinsam sind wir stark. Das ist der Mensch. Einigkeit macht stark. Vereinige dich mit anderen Menschen. Trenn dich nicht. Weißt du, getrennt wirst du so schnell. Aber verbinde dich. Egal, auch wenn du komisch bist, auch wenn die Leute dir nicht sympathisch sind. In Johannes Kapitel 21 finden wir eine interessante Passage. Johannes 21, Vers 1 bis 14. Ich lese nicht alles, sondern es ist eine praktische Lektion. Und da zeigt uns der Herr Jesus, wie wichtig der andere ist. Und das erleben wir. Simon Petrus und Thomas, genannt der Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, also wahrscheinlich das war seine Hochzeit dort in Kana, wo der Wein ausgegangen ist, typisch für Christen manchmal. Die denken so viel geistliche Dinge und der Saft geht aus. Und dann die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Johannes 21, Vers 1. Ich weiß so, die haben alle miteinander gebraucht. Die waren einander wichtig. Und wir sind so stark wie das schwächste Glied an einer Kette. Nur so. Ein Gläubiger, der sich aus der Gemeinschaft der Gläubigen zurückzieht, ist wie eine glühende Kohle. Du kannst glühen. Aber das Feuer wird bald verlöschen. Die Energie wird abnehmen. Die glühende Kohle wird Stück für Stück nach kurzer Zeit abkühlen. Der Mensch braucht den anderen. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen. Jeder Einzelne. Wir brauchen uns einander. Ob gläubig oder ungläubig. Gut oder schlecht. Wir brauchen nicht nur die Guten. Wir brauchen auch die Schlechten. Du sagst, Bruder, mal tu das. Was sagst denn du da? Doch. Denn die Schlechten bringen dich auf Trab. Die Schlechten bringen dich zum Gebet. Die Schlechten bringen dich näher zum lieben Gott. Die Schlechten, die bringen dir die Heiligung. Weißt du, lieber Gott, hilf, dass ich nicht so werde wie die oder wie der. Ja, das ist unser Spiegelbild. Simon Petrus spricht zu ihnen hier in Johannes 21, Vers 3. Ich lese weiter. Simon Petrus spricht, und das ist alles nach der Auferstehung, nach der Auferstehung. Also diese Bilder sind alles für das geistliche Leben, für das jenseitige Leben, nicht nur für das irdische Leben, sondern was hier passiert, das spielt sich das irdische und das himmlische. Beides ist zusammen und beides ist wichtig. Auch da, das Natürliche wie das Übernatürliche. Wir brauchen einander. Und Simon Petrus spricht zu ihnen, weißt du, der Heiland ist ja gestorben, er ist auferstanden, das ist alles schön und gut. Wir gehen jetzt mal fischen. Wir gehen jetzt mal fischen. Und der sagt den Jungen auch wir gehen fischen. Verstehst du? Petrus ist der Anführer. Und dann passiert Folgendes. Und Petrus merkt nicht, dass Jesus am Ufer ist, der ihm sagte, wirf die Netze aus und so weiter. Ja, das hat ja dieser Fischermann gesagt, aber merkt nicht, dass es Jesus war. Und dann kommt er zurück und da sind schon Fische gebrutzelt und Brote, auch Pfannkuchen oder was weiß ich, oder Fladenbrot, das alles auch schon bereitet. Und die bringen noch ihre Fische. Und er sagt, der Herr Jesus, der Auferstandene, das haben sie gar nicht gemerkt, gar nicht gescheckt. Nicht alle. Außer einen. Verstehst du, haben nicht gescheckt. Bring noch die Fische, die ihr heute gefangen habt. Über 150 Fische. Das hätten sie gar nicht essen können. Verstehst du? Oder waren sie so viele Leute vielleicht damals dort? Und dann kommt der Johannes. Und als sie dort ausgestiegen sind und so weiter, dann kommt der Johannes hier, dieser Lieblingsjünger Jesu, der Süße, der an der Seite Jesu liegt und seinen Puls hört, den Atem Jesu hört. Das ist der Herr. Und Petrus ist nackt. Und Petrus ist nackt, springt gleich ins Wasser. Verstehst du? Und dann gürtet sie sich, zieht sich noch im Wasser die Badehose an, wenn sie eine gehabt hätten, haben. Aber auf jeden Fall, so sein Tuch bindet er sich darum. Das ist der Herr. Das ist der Herr. Und Geschwister, der Johannes erkannte, das ist der Herr. Obwohl der Petrus so das Mundwerk immer so offen hat und immer der Große, immer der Sprüchemacher ist, der hat den Herrn nicht erkannt. Nur der Johannes hat den Herrn erkannt. Komisch. Ich werde noch über diese Geschichte ein paar Gedanken euch teilen, was mir groß geworden ist heute Morgen. Und weißt du, der Herr sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir brauchen einander, wir brauchen so einen Lieblingsjünger des Herrn. Nicht nur ein Wortführer, der in Vollmacht auftritt, ihr Juden, bekehrt euch endlich mal. Verändert euer Leben. Nein, sie brauchen einen Lieblingsjünger. Einen Süßen. Entschuldigung, Johannes, ich heiße auch Johannes. Und wir werden uns im Himmel mal treffen. Aber wir müssen nur drüber nachdenken. Außerhalb der Gemeinschaft des Herrn können wir nichts tun. Das gilt also nicht nur fürs Natürliche, sondern auch für geistliche Belange. Wir erkennen oft nicht den Herrn. Verstehst du, wir würden nackt rumspringen, so wie dieser Petrus, oh, und wir würden nackt vor dem Herrn Jesus springen, obwohl der Herr uns kennt, wie wir sind. Aber wir würden es nicht merken. Und der Herr steht am Ufer, sah alles zu und beobachtet die Jünger. Und er ließe nicht aus dem Auge, wirft euer Netz nochmals aus und fangt, werdet eine große Beute machen. Und auch heute, es ist so wichtig, weißt, wir brauchen uns einander. Wir brauchen eine Stimme des Herzens und eine Stimme des Verstandes. Wir brauchen Logik, wir brauchen Logos und wir brauchen Rema. Beides gehört zusammen. Wenn der Herr eine Frage stellt, dann hat er eine Absicht. Und Petrus wurde vom Herrn sehr stark korrigiert. Peter, hasst mich lieb, hasst mich lieb, hasst mich mehr lieb wie die alle anderen. Weißt du, hier will ich noch zeigen, worauf es wirklich ankommt. Nicht um die gewaltige Rede und gleich ich, vorne an wieder hochspringen, nein, sondern hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und das ist, was Gott hier sucht, nicht Perfektionismus. Der Herr sucht Liebe. Deswegen kommt erst, wenn wir miteinander zusammenarbeiten vor dem Herrn oder mit dem Herrn. Und in meiner Bibel heißt es einmal, wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, vergeblich. Und wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Das ist alles für die Katz. Alles vergeblich. Gott als Partner, als Berater. Und weißt du, wir sollen lernen, dass wir nicht vergeblich arbeiten und vergeblich kämpfen, sondern wirklich Worauf kommt es beim Herrn an? Was sucht er? Und er sucht Frucht. Und einer dieser Früchte des Geistes, des Glaubens, ist Liebe. Liebe, nicht die reine Wahrheit in aller Liebe. Die ist auch wichtig. Und wir brauchen uns einander, sonst kommen wir nicht weiter. Ich denke, als der Saul von Tarsus sich bekehrt, auf der Straße von Damaskus, da begegnet ihm der Herr, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Was habe ich dir angetan? Und Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, sagt er, den du verfolgst. Und dann ist er gleich erschrocken. Was soll ich tun? Geh in die Stadt und man wird es dir dort sagen. Verstehst du? Geh in die Stadt. Geh nach Damaskus in die Stadt. Dort wird jemand dir das sagen. Und du siehst, Saul von Tarsus wäre nie und niemals Christ geworden. In aller Liebe, selbst wenn der Heiland ihm erscheint. Vielleicht haben Christen manchmal Jesu-Erscheinungen. Oh, das ist der Herr. Aber da muss ihm jemand sagen, was der Herr ist. Was der Herr will. Und da kommt dieser liebe Bruder Ananias rein und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir begegnet und schickt mich zu dir. Ich soll dich sehend machen. Und du sollst das und das tun. Weißt du, geh in die Stadt. Weißt du, was das heißt? In jeder Stadt, damals war es nicht so, dass 50, 60, 100 oder 1000 Gemeinden in einer Großstadt waren. Weißt du, in jeder Stadt war eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde. Geh in die Ortsgemeinde. Dort wird man dir sagen, was los ist. In Jerusalem war die Gemeinde anders als die Gemeinde in Damaskus oder in Antiochien und in Ephesus oder in Korinth. Die Korinther waren ganz wilde. Aber ich sag, jede Gemeinde ist anders. Geh in die Gemeinde und dort wird dir gesagt werden, wo es weitergeht. Warum viele Christen gar nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergeht, ist, weil sie nicht in der Gemeinde sind. Das ist ein großes Problem. Gott als Partner ist mein Thema. Aber das ist viel größer, als was wir sehen. Und Ananias sagt, wo es lang geht, öffnet ihm die Augen, sagt sogar über seine Berufung. Der Ananias hat genau gewusst, was aus diesem Burschen einmal wird. Und Gott belohnt den Gehorsam. Schau den Saul von Tarsus an, er wartet 3 Tage lang, er betet. Weißt du, wenn ein Jude beten kann, dann kann er wirklich beten, aber hier betet er ganz anders. Weißt du, nicht nur ba 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 ba. Verstehst du? Er betet das aus dem Herzen. Er ist blind, er sieht gar nichts. Er kann keine Gebete mehr ablesen und runterleiern. Jetzt betet er mit dem Herzen. Oh Gott, schick. Sag mir, wie es jetzt weitergeht. Und dann kommt dieser Bruder Ananias, der Herr, der dir erschienen ist. Und dieser Bruder sagt, es ist der Herr, der dir dort erschienen ist. Weißt du, er erklärt ihm endlich mal, und er kapiert ja. Aber vorher war er gar nicht reif für die Offenbarung Gottes. So, Gott belohnt den Gehorsam. Und auch heute hier die Botschaft Johannes 21, Vers 7. Da sagt der andere, der den Herr Jesus lieb hat. Das ist der Herr. Das ist der Herr. Weißt du, dieser Johannes, der hat ein Liebesverhältnis zum Herrn gehabt. Auch als beim Abendmahl, wir merken hier, was da passiert. Beim Abendmahl, was dort los ist. Als Jesus sagt, einer wird mich verraten und Johannes hat mitgekriegt, wer Jesus verraten wird. Denn der Herr Jesus sagt, der den Happen mit mir im eintaucht, der wird mich verraten. Und dann, aber der hat nicht verraten, wer verraten wird. Wer ist es, Herr? Wer ist es? Petrus versucht ihn rauszuquetschen. Der Johannes hat ein Liebesverhältnis zum Herrn gehabt. Manche sagen, bei diesem Abendmahl von Da Vinci, der Johannes wäre schwul gewesen. Oder Jesus und Johannes ist Verhältnis. Nein, das war ein herzliches Verhältnis wie Jonathan und David. Verstehst du, von wegen schwul. Die Leute bringen alles durcheinander. Wenn 2 Männer sich einander gut verstehen, wenn 2 Frauen einander gut verstehen, ist Blödsinn, gleich zu unterstellen, schwul. Weißt du, ich habe ein paar Leute mal nach Rumänien mitgenommen auf einen Missionseinsatz und wir haben Gott gedient. Und unsere deutschen Geschwister, die waren entsetzt, da geht Schwester mit Schwester Hand in Hand. Da habe ich gesagt, weißt du, das ist bei denen ganz normal, dass sie sich umarmen und so sie einhängen, nicht nur Mann und Frau, sondern Frau und Frau. Die gehen Arm in Arm. Oder auch wenn bei uns, weißt du, bei uns in unserer Gemeinde, wenn Brüder und Brüder sich umarmten, da denkt er, die sind schwul alle, verschwärzt von wegen. Liebe. Oder Schwestern und Schwestern sich umarmen. Das ist schwul. Ich sage es nur, weil ich dagegen ankämpfe, gegen diese ganzen Trends und Modeerscheinungen. Weißt du, am Schluss darfst du dir gar nichts mehr, traust dir gar nichts mehr zu. Oh, ich muss aufpassen, was denken die Leute? Nein, mir ist es vollkommen egal, was die Leute denken. Liebe ist Liebe. Verstehst du, was gut ist, gut? Und weil, Herr, und wir lesen hier von diesem Petrus, der hat den Herrn nicht erkannt. Komisch. Petrus hat den Herrn nicht erkannt, sondern Johannes. Weißt du, Johannes hatte zu Lebzeiten schon ein besonderes Verhältnis mit Jesus. Als am Kreuz schon hat er ein Verhältnis mit Jesus gehabt. Und dann hängt der Herr Jesus am Kreuz und dann sagte Johannes, die alte Frau da, die Mutter Maria, das ist jetzt deine Mutter. Und Maria, das ist jetzt dein Sohn. Du siehst, was für ein Familienverhältnis es plötzlich entsteht. Dein Sohn und deine Mutter. Partnerschaft. Es muss nicht unbedingt die leibliche Mutter sein. In meiner Bibel heißt es, eine Witwe wird 1000 Kinder haben. Stell dir mal sowas vor. Wie auch immer. Johannes hatte zu Jesus ein Liebesverhältnis. Obwohl Petrus mehr mit dem Herrn erlebte. Petrus immer dabei war. Weißt du, der geht auf dem Wasser spazieren, der erlebt den Fischfang, der erlebt alles Mögliche mit dem Heiland. Aber der hat nicht das Liebesverhältnis. Obwohl der Petrus der Draufgänger und der Anführer der ganzen Geschichte ist. Weißt du, auch nach dem Tod. Wie geht's weiter? Weißt du, dort zählt nicht, was du alles gemacht hast für den Herrn Jesus, wie viel du gepredigt hast, wie viel du gesungen hast, wie viel du gebetet hast, wie viel Zettel du verteilt hast. Alles schön und gut. Aber weißt du, was dort zählt? Hast du ihn lieb gehabt? Hast du dich ihn lieb gehabt? Und hat der Herr dich lieb? Denn der Jünger heißt es in der Bibel, den der Herr lieb hat. Komisch, warum steht so ein Unsinn in der Bibel? Weißt du, Gott will etwas sagen. Der Jünger, den der Herr lieb hat. Und für mich ist eine große Frage, hat Gott dich lieb? Nicht, ob du ihn lieb hast, hat er dich lieb? Ja gut, ich weiß, dass Gott liebt und dass Gott jeden braucht. Aber, und ich habe vieles nachgedacht über das Leben nach dem Tod. Was nach dem Tod wirklich zählt, ist Liebe. Ist Liebe. Ist Liebe. Johannes hat den Herrn Jesus lieb gehabt und der Herr Jesus den Johannes. Und anscheinend, vermutlich oder offenbar, hat Jesus den Petrus nicht so sehr geliebt wie den Johannes. Ich bin traurig. Verstehst du? Obwohl er mehr getan hat. Bekehrt 3000 Leute in Jerusalem. Und sogar sein Schatten die Kranken heilt. Aber der hat anscheinend den Johannes nicht so lieb gehabt. Nicht so geliebt wie den Petrus nicht so geliebt wie den Johannes. Und Petrus war doch so aktiv für die Sache Jesu. So besorgt um Jesus. Oh Herr, das widerfahre dir nicht. Verstehst? Und dann hat er den Teufel noch gehabt. Er hat, weißt du, wir können so für Jesus eifern, so uns für Jesus einsetzen und so gut über Jesus reden. Herr, das widerfahre dir nicht, das Beste für Jesus wollen. Und doch nicht lieb haben. Er war sogar bereit, für Jesus zu sterben. Der Wille war da. Hat einen Dolch mitgenommen und haut dem Malchus das Ohr ab. Wäre sogar selbst gleich ins Gefängnis gekommen. Oder gleich mitgekreuzigt worden. Er war tapfer. Aber der hat den Herrn Jesus nicht so lieb gehabt. Denk drüber nach. Denk drüber nach. Es ist die gleiche Geschichte in der Bibel. Martha und Maria. Weißt du, wenn nur die Maria bei Jesus gewesen wäre oder mit Jesus gegangen wäre, da wäre der Heiland verhungert. Hätte es nicht überlebt, verstehst du? Oh, süßer Heiland, lieber Jesus, Halleluja. Oder der Martha wäre Jesus, hätte damals in Bethanien nicht überlebt. Und weißt du, das sind zwei Charaktere, zwei Typen, zwei Lebensprinzipien, die gleiche Geschichte. Die Martha war die Fleißige. Und so, sie hat für das irdische Leben Jesu gesorgt. Und die Maria hat sich nur ihn angehimmelt. Angehimmelt. Süße Jesus. Sweet Jesus. Verstehst du? Die gleiche Geschichte. Und dann springt sie raus und sagt, Meister, sag doch meiner Schwester, die soll mir auch in der Küche helfen. Martha und Maria, diese Geschichte. Maria hat nichts für Jesus getan, nur ihn angehimmelt. nur ihn angebetet. Bitte. Aber dann sagt der Heiland, Maria hat das gute Teil erwählt und das soll von ihr nicht genommen werden. Warum? Die Liebe ist bei Jesus zählen, nicht wie viel du brutzelst und was du alles für den lieben Gott machst oder für den Heiland machst oder für die Gemeinde machst oder für die Geschwister machst oder für die Flüchtlinge machst. Was hast du für Jesus gemacht? Was bei Jesus wirklich zählt? Und zwei Jünger hier, Johannes und Petrus, zwei Frauen hier, ist das immer das Gleiche? Was ist das Verhältnis? Ist das Liebesverhältnis? Beides ist wichtig. Das eine ist irdisch und das andere ist himmlisch und geistlich und jenseitig, ewig. Beide haben den Herrn Jesus lieb gehabt, die Martha genauso lieb wie die Maria, denn sie hat für den Herrn Jesus gesorgt. Und beide sind seiner Liebe würdig. Und seine Jünger und Jüngerinnen hier, beide folgen dem Herrn Jesus, beide dienen dem Herrn Jesus, beide sind für Jesus da. Und doch ist ein Unterschied. Wie wird es sein, wenn du im Himmel bist? Wirst du Martha dort sein oder Maria? Sie hat das gute Teil erwählt. Wirst du dort Petrus oder Johannes sein? Wirst du dort Deborah sein oder wirst du der Barak sein? Verstehst du? Große Herausforderungen. Beide sind von Jesus berufen. Beide opfern sich für Jesus auf. Beide stellen zwei Lebensformen dar. Mich bewegt hier eine Sache. Verstehst, es geht um das zukünftige Leben. Mir ist egal, was ihr hier macht. Macht, was ihr wollt. Aber mir geht's, wie geht's mit euch drüben? Verstehst du? Wie geht's mit euch drüben? Eines Tages ist die Zeit abgelaufen. So wie dieser Josef Hetschkoch schreibt. Verstehst, wach auf, die Zeit läuft, die Zeit rennt. Ganz schnell. Und plötzlich wirst du alt. Und plötzlich bist du nicht mehr da. Bin ich nicht mehr da, ist die Gemeinde nicht mehr da. Verstehst, hat sich so viel verändert. Weißt du, im Lauf der Zeit verändert sich so viel. So, beide stellen zwei verschiedene Lebensformen dar. Das Leben dieser Welt und das zukünftige Leben, das ewige Leben, die Arbeitswelt. Weißt du, da müssen wir arbeiten, Martha sein, da muss ich fleißig sein, da muss ich mein Bestes geben. Das ist mein Leben hier, jetzt gerade im Augenblick. Meine Frau ist im Himmel, die singt Halleluja wahrscheinlich. Oder auch nicht, ich weiß gar nicht, was sie macht. Verstehst du, aber, weißt du, ich muss aber hier mich abstrampeln. Ich muss mich hier abstrampeln. Weißt du, der eine lebt sein Leben in Ruhe und der andere lebt sein Leben in Sorge, in Anfechtung, Kämpfe. Der eine ist in der Seligkeit, Maria, das ist das gute Teil, das soll von ihr nicht genommen werden. So, das Leben in dieser Zeit und das Leben in der Ewigkeit, das sind zwei Paar Stiefel und beide sind wichtig, beide gehören dazu. Auch für mich, für jeden von uns. Einmal läuft unsere Uhr ab. Bei Jesus, weißt du, für die Ewigkeit, für den Himmel, fürs Jenseits, da zählt nur eines, die Liebe. Hast du mir aus Liebe gedient? Hast du mir aus Liebe vertraut? Hast du mir aus Liebe gegeben, den Zehnten, das Opfer oder was auch immer ist? Bist du aus Liebe zur Versammlung gegangen und nicht, weil du musst? Ich muss gar nichts. Und du musst auch gar nichts. Kannst bleiben lassen. Dein Leben geht genauso weiter, wenn du bleiben lässt. Aber aus Liebe. Was? Lies Korinther 13. Was alles ist? Was nützt das ganze Weissagen? Was nützt das ganze Prophezeien? Was nützt das ganze Gesundbeten? Was nützt das ganze Hokuspokus? In aller Liebe. Verstehst? Was wirklich zählt, ist unterm Strich Liebe. 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 Was bleibt? Es zählt nicht, wie viel Geld du gespart hast und wie viel du erwirtschaftet hast, wie viel Erfolg du hattest, was für einen Titel du hattest. Schau doch auf den Friedhof. Wie viele Professoren, Doktor. Das sind alles nur Hammeln, die dort liegen. In aller Liebe. Verstehst du? Da zählt es nicht mehr, das ganze Wissen. Und hätte ich alle Weisheit dieser Welt und hätte der Liebe nichts, wäre ich nur tönendes Erz. Nur eine Glocke. In dieser Welt. In diesem Leben zählt der Einsatz für Jesus. Gewiss, das ist wichtig. Verstehst du, wir müssen Prüfungen bestehen hier. Das gehört dazu. Wir müssen hier kämpfen, treu sein, uns bewähren, uns behaupten sogar. Das müssen wir. Hier zählt Zuverlässigkeit, hier zählt so vieles. Aber was drüben zählt, ist die Liebe. Und hätte ich der Liebe nicht. Weißt du, sogar das in Matthäus 25, das ist was ganz Verrücktes. Dort steht es, weißt du, an jedem Tage werden Leute vor Jesus stehen und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Aus Berlin? Ollenhauer Straße 15? Oder Nazareth-Kirchstraße 51? Oder vom Leopoldplatz? Wo kommt ihr her? Ich kenne euch nicht. Hör mal, das muss ein Schock sein für manche. Und wird ein Schock sein. Wo kommt ihr her? Und sagte, Herr, hast du nicht gesehen? Wir haben Hungrige gespeist, wir haben nach Russland Hilfsgüter transportiert, wir haben das und das und das und das gemacht und du kennst uns nicht. Und dann sagt Jesus, was ihr einer meiner geringsten Brüder und Schwestern natürlich auch getan habt, das habt ihr mir getan. Aber dann stehen da diese Leopoldler, die Nazarener und was weiß ich, wie sie alle heißen, wo sie alle herkommen. Ja Herr, wo warst du nackt? Wo warst du hungrig? Wo warst du durstig? Ja, was sie den geringsten einem gemacht hat. Wo warst du krank? Und wir haben dich nicht besucht. Und dann, was ihr einer der geringsten meiner Brüder getan habt, nicht den Flüchtlingen und nicht den Pennern, Entschuldigung, verstehst du, nicht irgendwelchen armen Menschen irgendwo, nein, meinen Brüdern. Wie hast du deine Geschwister behandelt? Deine eigenen Geschwister. Und das zählt bei Gott in der Ewigkeit. So, beide, Maria und Martha, sie haben nichts Böses oder Übles getan. Sie haben, und zwischen den beiden war auch nichts Böses. Ein bisschen, was, die Martha war ein bisschen Groll gehabt. Sag doch meinem Meister, meiner Schwester, dass sie ein bisschen mir mithilft. Beim Abwaschen oder beim Kochen. Weißt du, und das war damals alles Handarbeit. Das war nicht so einfach. Das war also schon kneten und stampfen und was weiß ich, wie sie da gebacken haben. Und dann schnipseln. So. Und beide Frauen haben Jesus aufgenommen und die haben noch einen Bruder gehabt, Lazarus, der Gott vertraute. Verstehst du, wo der blieb, weiß ich nicht. Vielleicht hat er geschlafen gerade. In aller Liebe, denk drüber nach. Aber zwischen den beiden Frauen, es geht jetzt um diese beiden Charaktere, Temperamente. Und sie waren zwei ehrbare Lebensentwürfe. Beide sind geradlinig gewesen, beide haben ihre Arbeit getan, aber die eine Route, die eine hat Frieden gehabt. Die eine hat wirklich Kontakt mit der Seele und dem Geist gesucht. Das eine Leben war frei von Hetze. Weißt du, es ist schön, so ein Leben zu führen, frei von der Hetze. Alles hat seine Zeit, steht einmal im Prediger. Alles hat seine Zeit. Maria, die ruhige, die anbetungsvolle, die liebenswürdige. Aber der Heiland wäre verhungert. Stell dir mal vor, ich würde nichts tun. Die Predigt muss weitergehen, die Versammlung muss weitergehen. Ich kann mir nicht leisten und einfach so Larifari einfach gehen lassen, komm, nur einen Gottesdienst oder alle 4 Wochen mal einen Gottesdienst zu halten. Das könnte ich machen. Ich kenne Pastoren, die das nur machen und dabei 2.500 € kassieren in der Staatskirche. Weißt du, die sind verbeamtet. Aber in meinem Herzen brennt ein Feuer. Mir geht's wie dem Barak. Ich muss, aber ich bin vielleicht nicht so gerade in Form, da brauche ich diesen Heiligen Geist, diese Deborah. Maria lebt für eine andere Welt und Martha lebt für diese Welt. Und deshalb ist, wir brauchen beide Mädels. Beide Mädels, Martha und Maria. Und das, was wirklich zählt, ist, dass wir Jesus beim Wort nehmen, das ist wichtig, dass wir die Worte bewahren und auch wie die Mutter Maria die Worte in ihrem Herzen bewegt, nachdenkt. Was hat er jetzt gesagt? Was hat er gewollt? Was hat er sich vorgenommen? Weißt du, wir müssen die Worte verstehen. Das ist so wichtig, dass wir es verstehen. Aber wir müssen auch sie umsetzen. Was nützt es, ich verstehe so voll, mein Kopf platzt. Aber ich setze so wenig um. Und die Frage ist, was setzt du um hier in dieser Welt, in diesem Leben? Weißt du, wir haben das natürliche Leben und wir haben das geistliche Leben. Wir brauchen die natürliche Speise und wir brauchen die geistliche Speise, ihr Lieben. Und es war Johannes, der Jünger, der sich im Besonderen sich um den Herrn Jesus gekümmert hat. Und der ist der Einzige geblieben, der sogar Jesus am Kreuz noch blieb. Zum Kreuz gehalten hat, sich nicht geschämt hat, sich nicht blamiert hat und sagt, egal was ihr denkt. Er hat seinen Herrn Jesus verstanden. Und die Frage ist, verstehst du deinen Jesus? Jesus, dieser Johannes war sogar im Hof des hohen Priesters und der ging rein. Und Petrus sagt, ja, wenn du das kannst, dann gehe ich auch mit rein. Und er hat den Herrn verleugnet. Der war nicht stark genug. Der Johannes konnte das verkraften, wie der dann ausgepeitscht wurde, verhört wurde, angespuckt wurde. Und was weiß ich, dass man seine Kleider ihm vom Leib gerissen hat. Der Johannes ging mit im Hof des hohen Priesters. Lies diese Geschichte. Der ist viel weiter gegangen als Petrus. Und der Petrus, der ist durchgedreht. Da heißt es, er wärmte sich am fremden Feuer, wo er gar nicht hingehörte. Wo er dem gar nicht gewachsen war. Und dann kommt das Mädchen, oh, du warst auch doch dabei. Du siehst, der war feige. Du warst auch dabei. Und sie sagt, nein, nein, nein. Und dann sagt er etwas, und das ist die große Frage, was hat Petrus wirklich verraten, verleugnet oder was weiß ich? Ich kenne diesen Menschen nicht. Weißt du, Petrus hat diesen Jesus nicht mehr erkannt. Der so machtlos steht, gefesselt steht, ausgepeitscht wird, der so angespuckt wurde, Speichel läuft runter, die Dornenkrone aufgesetzt. Petrus hat gesagt, das ist nicht mein Jesus. Das ist nicht mein Jesus. Entsetzlich. Johannes hat das alles mit angeguckt. Im Hof des Pilatus und dann im Hof des hohen Priesters. Und dann, als Jesus dort am Ufer steht und die Fische schon gebrutzelt sind und Brot schon gebacken sind, das ist der Herr. Du siehst, er kannte den gekreuzigten Herrn und er kannte den auferstandenen Herrn. Ein Geheimnis. Es war Johannes, der an Jesu Brust lag, seinen Pulsschlag spürte und die bewusste Liebe zum Herrn. Er erkannte den Herrn hinter dem Wunder. Weißt du, so viele Christen erleben am laufenden Band Wunder, Gebetserhörungen. Wir sprechen ja über das Gebet immer wieder im Monat August. Die erleben Wunder, aber die merken nicht, dass der Herr das getan hat. Das verstehst du? So wie diese eine Frau hier am Flughafen, das werde ich nie vergessen, ist mir durch Markt und Bein gegangen. Dann stehe ich und ich sehe, wie diese Frau guckt und guckt und guckt und keinen Durchblick hat. Und dann sage ich, was suchen Sie? Dann sage ich, was da oben geschrieben steht, was sie da sucht. Dann sagt sie, der Herrgott hat sie geschickt. Verstehst du? Das ist ein Wunder wieder für mich. Der Herrgott hat dich geschickt. Weißt du, wir müssen sehen, in jeder Kleinigkeit, in belanglosen Dingen, überall steckt der Herr drin. Aber wir müssen den Herrn richtig kennen, so wie dieser Johannes. Das ist der Herr. Hinter der Lösung des Problems, hinter der Gebetserhörung. Weißt du, die Liebe muss das verstehen und nicht nur der Verstand. Die Liebe sieht und versteht die ganzen Zusammenhänge. Die Liebe erkennt den Herrn Jesus Christus. Hast du ihn wirklich lieb? Hat er dich lieb? Mit der Liebe zu Jesus steht und fällt alles. Was mit der Liebe zu Jesus verstehen wir die Geheimnisse des Lebens, auch die Widerwärtigkeiten, auch wie der Jesus da im Hof steht und verhört wird, geschlagen wird, verachtet wird, verhöhnt wird. Die Liebe hat den Durchblick. Und das ist, was wir brauchen. Geöffnete Augen. Wie singen wir einmal von Hiob, oder das ist ein Gotteswort in dem Hiob selber. Bisher habe ich nur von Hören und Sagen dich vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Verstehst du? Und wo war das? Als er auf dem Boden kroch und sich kratzte und Beulen hatte und alles verloren hatte und arm war. Und nun hat mein Auge dich gesehen. Ich liebe dich, Herr. Ich werde dir nicht absagen. Weißt du, seine Frau kam und sagt, sag doch ab. Bringt doch nichts. Kündige ihm. Erst wenn das geistige Auge ihn gesehen hat, ist man glücklich und selig. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Eigentlich steht Jesus hinter jeder Lösung unseres Problems, hinter jeder Gebetserhörung, hinter jedem Segen. Nur, man erkennt ihn nur, wenn man ihn wirklich liebt. Das war der Herr. Das war der Herr. Simon Petrus, nun als er hörte, dass es der Herr war, gürtete schnell sein Oberkleid um und damit er nicht unbekleidet sei und warf sich im See. Weißt du, die anderen Jünger kamen auch mit dem Boot, der ist schon gleich rüber geschwommen, als er merkte, es ist der Herr. Andere springen gleich mit und so, aber es gibt auch Leute, die sind gemütlich, die kommen mit dem Schiff rüber. Weißt du, aber Petrus will mit paddeln. Schnell zum Heiland, schnell zum Heiland. Er strengt sich an, um zu Jesus zu kommen. Und du siehst, da ist das große Problem. Viele Christen strengen sich wahnsinnig an. um zu Jesus zu kommen, springen gleich ins Wasser. Es ist der Herr. Ja, wir sollen uns Zeit lassen. Uns gemütlich. Weißt du, ich komme schon mit dem Ruderboot zum Heiland. Und wir sehen, jeder ist anders. Und das will ich auch hier ganz klar betonen in der Gemeinde. Jeder ist anders. Du willst krabbeln, was? Ja. Aber wir merken hier, der eine sitzt im Boot und der andere will schwimmen. Und der andere sagt, es ist der Herr. Und der Herr steht am Ufer und erwartet und empfängt schon an uns. Weißt du, was mir groß geworden ist, was ich heute Morgen auch noch sagen müsste? Weißt du, wir sollten Gott als Partner haben und wir sollten erlauben, dass jeder anders ist. Jeder ist anders. Jedem sich selbst überlassen, wer es macht, ob er ins Wasser springt oder im Ruderboot wartet, bis der Heiland am Ufer uns empfängt und sagt, komm raus. Weißt du, du solltest jedem selbst überlassen, wie er sein Leben gestaltet, was er kocht, ob er vegetarisch oder was weiß ich, was er isst. Weißt du, jeder hat eine persönliche Note. Und jeder in der Nachfolge Jesu gestaltet sein Leben selbst, wie er das macht. Das solltest du jedem Einzelnen selbst überlassen. Und nicht sagen, der muss genauso werden wie ich. Nein, der muss so werden wie Jesus. Das ist der Schlüssel. Das ist der Einstieg. So werden wir Jesus. Und jeder hat eine andere individuelle Ausgestaltung der Nachfolge. Der eine betet jeden Morgen um 3 Uhr bis 5 Uhr. Verstehst du? Er betet. Und der andere schläft und schnarcht. Verstehst du? Und der andere betet vielleicht gar nicht. Du sagst ja, Bruder, mal tut es. Was sagst du? Der andere betet gar nicht. Doch, ich bete. Auch wenn ich gar nicht bete. Weißt du, aber ich bete, wenn es wirklich das Haus brennt, dann hole ich die Feuerwehr. Dann mache ich das Richtige. Weißt du, jeder ist anders gelagert. Der andere springt ins Wasser und paddelt und der andere wartet, bis es ans Ufer kommt. Jeder ist anders. Jeder hat eine persönliche Note. Jeder ist anders. Aber was bei allen und grundsätzlich beim Herrn Jesus zählt, ist die Liebe. Ohne der Liebe brauchst du nicht versuchen, in den Himmel zu kommen. Die Liebe ist größer als alles. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, worauf es kommt, Herr. Du willst unser Partner sein, du willst unser Freund sein, du willst unser Heiland und Erlöser sein, unser Priester, Prophet und König, Halleluja. Du willst unser Leben bestimmen und dirigieren, aber wir sollen auch die Freiheit dem anderen lassen, dem anderen Bruder, der anderen Schwester. Herr, jeder ist anders, jeder ist individuell, aber ich bitte um eines, schenk, dass wir alle die erste Liebe haben, die Liebe zu Jesus, Halleluja. Die Liebe, die du uns erzeigt hast, du hast uns geliebt, als wir noch Sünder waren, du hast uns vergeben, du hast uns angenommen, so wir waren, so lumpend, verkommen, vergammelt, Herr Jesus, und du hast uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht, Herr Jesus, wir sollen miteinander Gehilfen des Glaubens sein, Gehilfen zur Freude sein, wir sollen einander dienen in der Gnade, die du uns schenkst, in der Kraft, die du uns schenkst, und einfach so wie die Deborah, wenn du mitgehst, dann gehe ich auch mit. Heiliger Geist, wenn du mitmachst, und dass wir nichts anderes tun, als nur das, was du uns anleitest, was du uns vorgibst, was du uns weissagst und was du uns offenbarst. Heiliger Geist, hilf uns, dass jeder so seinen Platz im Reich Gottes findet. Die Deborah, der Barak, der Johannes, der Petrus, die Martha, die Maria. Jeder hat so eine Aufgabe. Halleluja. Und wir wollen einfach gemeinsam dir dienen. Und du hast uns lieb. Und du hast auch den Lazarus lieb gehabt. Denn dein Wort sagt, der Lazarus, den der Herr lieb hat, der ist krank, der schläft. Und als er am Grab steht, weint er sogar über diesen Lazarus. Herr Jesus, du siehst auch der Lazarus, der nicht viel konnte, den hast du lieb gehabt. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen lieb hast. Aber schenk uns eine große Liebe zu dir, ganz besonders, lieber Heiland. Danke dir dafür. Sei gesegnet an diesem Tag. Und lieber Heiland, segne auch heute Abend diese Versammlung mit Josef Hetschkog. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Amen.